tausendmal wie heute versorgt. Und Grund zur Dankbarkeit, Grund zum Feiern, Grund aber auch selber grosszügig zu sein, grosszügig weiterzugeben. So wie ich es von einem Mann gehört habe. Er ist gerade mit ein paar Kollegen vom Golfplatz zurückgekommen in die Garderobe. Und dann läutet das Telefon, er geht suchen, nimmt das Telefon ab und sagt «Hallo». Die Frau am anderen Ende sagt «Hallo Schatz, ich bin's. Bist du noch im Golfclub?» Der Mann sagt «Ja, ich bin noch da». Die Frau sagt «Schatz, ich bin hier in einem Kleidergeschäft und ich habe einen wunderschönen Ledermantel gesehen. Kostet 2'000 Franken, du dürfte ich mir recht einkaufen». Und der Mann sagt, ja klar, wenn er dir so sehr gefällt, dann kauf doch hier den Ledermantel. Und sie fahren gerade weiter und sagt, du, ich bin gerade schnell noch beim Mercedes-Händler vorbei gewesen. Und die hätten jetzt genau den Merz, den wir schon so lange hätten wollen. Kostet 200'000. Der Mann ist so am Überlegen und sagt, du, ja, also wenn alles inklusiv ist und du dir den wirklich wünschst, dann ist das okay, dann kauft du den Mercedes. Er hat um ausgeredet, hat sie schon weitergefahren und gesagt, oh, ich habe heute noch eine Jenny getroffen. Und sie hat gesagt, das Haus, das wir vor 2 Jahren Interesse hatten, das ist wieder auf dem Markt. Kostet 2,2 Millionen. Man schluckt ein bisschen und sagt, oh, ja, mach mal ein Angebot über 2 Millionen und sonst können wir ja dann die 200'000 Gänge noch drauflegen. Die Frau sagt, hey, du bist so genial, ich liebe dich so sehr, bis später. Und der Mann sagt, ja, tschüss, ich liebe dich, oh, bis später. Hängt das Telefon auf, alle um und um stehen mit grossen Augen und Ohren da. Und er hat das Telefon auf, sagt, wem ist das Telefon? So ist es natürlich einfach, Geld auszugeben. Wenn man es selber nicht hat oder wenn man weiss, wahrscheinlich ist das da vorhanden. Grosszügig sein, weitergeben. Ich glaube, Gott wünscht, dass wir auch so grosszügig sind. Manchmal ist auch nicht zu überlegen, weil wir einen Gott haben, der versorgt. Auch wenn wir manchmal vielleicht gar nicht wissen, was wir eigentlich in Gott haben. Wir lesen im heutigen Text schon eine Aufforderung zum grosszügig sein, zum Weitergeben. Auch wieder ein alttestamentlicher Text, wo uns der Kari ausgelesen hat. Ich bin am Anfang immer wieder ein bisschen erstaunt, was da für Texte kommen. Und habe gefunden, okay, lass dich mal darauf ein. Und es ist echt spannend, so Texte, die du selber nie würdest auslesen, was plötzlich für Fundgruben da drin sind. Ich möchte euch ein bisschen in den ganzen Textzusammenhang mit reinnehmen. 5. Mose 15, geht mir dann vor allem nachher um die Verse 7 bis 11, aber dass wir ein bisschen den Zusammenhang verstehen. Es geht hier eigentlich ums Erlassjahr. Und da lesen wir zuerst mal die ersten 4 Verse. Ich lese es heute nach Elberfelder, der heißt Schlachter, glaube ich, bei euch. Aber ich merke, Elberfelder ist hier eine genauere Übersetzung und wir wollen heute noch etwas tiefer gehen. Darum brauche ich heute Elberfelder, weil es ein bisschen näher am Originaltext ist. Lesen wir mal die ersten 4 Verse. Am Ende jedes 7. Jahres sollt ihr einander eure Schulden erlassen. Also wahrscheinlich wie die Woche 7 Tage hat Gott die Zeit eingeteilt in 7 Jahre und sagt, so 7 Jahreszyklus. Und am Ende jedes 7. Jahres sollt ihr einander eure Schulden erlassen. Wenn ihr jemanden aus eurem Volk etwas geliehen habt, dann fordert es nicht mehr zurück und zwingt eure Schuldner nicht zur Rückzahlung. Denn zur Ehre des Herrn wurde das Jahr des Schuldenerlass bestimmt. Nur wenn Ausländer euch etwas schulden, dürft ihr es zurückverlangen. Euren Landsleuten aber sollt ihr alles erlassen, damit keiner von euch verarmt. Der Herr, euer Gott, will euch in dem Land, das er für euch gibt, reich beschenken. Das Erlassjahr hat eigentlich helfen, damit Leute bewahrt wurden, nicht das Leben lang in der Schulden zu sein, sondern wieder aus der Schulden rauszukommen oder auch nicht jahrelang als Schuldner oder gar als Schuldsklave. Man konnte sich ja dann zumal auch wie verkaufen und sagen, ich bin dein Sklave. Dafür gibst du mir Geld, dass ich meine Sachen, die ich vielleicht nötig habe für die Familie, kann kaufen oder kann vielleicht auch Schulden zurückzahlen außerhalb des Landes. hat man das Schuldsklaventum gehört. Auch das ist nach 7 Jahren aufgelöst worden. Eigentlich ein Wirtschaftssystem, wo ich glaube, wenn wir das heute noch erleben würden, dann hätten wir, glaube ich, kein Problem mit Bankenkrise und so weiter, sondern wir würden auch nach 7 Jahren einfach alles erlassen. Einfach, weil wir grosszügig sind und wissen, wir kommen nicht zu kurz. Und darum sagt nachher Gott im Vers 7 und Vers 8, wenn es einem Armen bei dir geben wird, irgendeinem deiner Bruder in einem deiner Tore, in deinem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du dein Herz nicht verhärten, deine Hand vor deinem Bruder, dem Armen, nicht verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit öffnen und ihm willig ausleihen, was für den Mangel ausreicht, den er hat. Hier gehen wir ein bisschen weg vom Schulden, vom Erlassjahr und gleich hat es auch mit dem zu tun, wir werden gerade noch darauf kommen, wo Gott einfach sagt, wenn es Leute hat, die arm sind und sie brauchen Geld, dann gib es. Dann gib es weiter. Das Problem ist jetzt, und da kommen wir nachher im Vers 9 drauf. Clever bist du natürlich gewesen, wenn du erst im 6. Jahr bist gekommen, oder? Und die haben natürlich auch überlegt, da kommt einer im 6. Jahr und sagt, oh, ich brauche die jetzt eigentlich ein bisschen Geld. Und du kommst schon gleich in Stress und sagst, ja, warte noch ein Jahr, dann gebe dir das, dann hast du wenigstens 6 Jahre Zeit, um es zurückzuzahlen. Und Gott sagt, nein, wenn ein Armer kommt, selbst wenn das Erlassjahr vor der Tür steht, gib ihm Freigebung, was er für seinen Mangel braucht, beschenken. Vielleicht sind auch die im 6. Jahr ganz leicht gestresst worden, weil sie haben gemerkt, oh, da hat einer offene Rechnungen. Und auch zu denen sagt Gott, hey, mach keinen Stress, gib es einfach freizügig im 7. Jahr, lass es los. Und nachher sagt er im Vers 9, im Vers 9 lassen wir, hüte dich, dass in deinem Herzen nicht der boshafte Gedanke entsteht. Und jetzt kommen wir auf das, was wir gesagt haben. Das 7. Jahr, das Erlassjahr ist nahe. Und dass dein Auge dann böse auf deinen Bruder, den Armen, sieht und du ihm nichts gibst. Er aber würde über dich zum Herrn schreien und Sünde wäre an dir. Gott appelliert also hierher zu sagen, hey, selbst wenn es kurz vor dem Erlassjahr ist, lass dich nicht daran hindern, weiterzugeben, nicht, dass du Schuld auf dich ladest. Für mich war die Frage, gibst du weiter? Und ich denke, es ist mir bei diesem Text aufgefallen, ihr findet das in euren Übersetzungen nicht, aber es ist im Grundtext drin. Die Frage vom Weitergeben ist eine Frage von meinen Augen, von der Haltung von meinen Augen. Wir lesen das in dem Text, wo Gott sagt, pass auf, dass dein Auge aber nicht böse auf deinen Bruder ist. Das böse Auge wird hier genannt, in den meisten Übersetzungen wird es gerade schnell übertragen, mit einem unfreundlichen Blick, vielleicht auch ein bisschen gitzigen Blick, mit Neid, mit Habsucht, mit Missgunst. Das sind alles nicht schlechte Übertragungen, sie zeigen eigentlich, um was es geht. Aber die heutigen Übersetzungen greifen eigentlich dort zu wenig weit. Das böse Auge meint nicht einfach nur gitzig und missgünstig sein, sondern jeder Jude hat dann zumal gewusst, was mit einem bösen Auge gemeint war. Wir lesen nachher auch im Neuen Testament, manchmal fast ein bisschen wie aus dem Zusammenhang gerissen, wie Jesus auch das böse Auge aufnimmt und über das fängt an zu reden. Ich möchte es da mal aufzeigen, dass wir das wie vor Augen haben. Jesus redet hier, oder nicht Jesus, der Moses redet hier über ein Auge. Und es ist nicht einfach ein normales Auge, sondern es ist wie verfinstert, es ist wie böse. Und das ist das, was der Text uns eigentlich hier sagen will, dass es mehr eine innere Haltung ist, dass mein Auge wie trübt ist, eine Angst hat, ich komme zu kurz. Wenn ich jetzt etwas weggebe, ja, was habe ich denn noch? Und das ist das, was hier eigentlich dahinter steckt, hinter dem bösen Auge. Mit dem Auge meint diesen Text, aber auch Jesus später, nicht einfach ein Organ, sondern meine Sicht auf gewisse Sachen. Meine Sicht, wie ich die Sachen anschaue in dieser Welt. Ob ich immer wieder das Gefühl habe, oh, ja, aber es kann doch nicht sein. Und wir können die Welt immer auf zwei Arten sehen. Hat zum Teil auch ein bisschen mit unserer Prägung, mit unserem Charakter zu tun, das ist klar. Aber auch wie wir eine grundsätzliche Haltung oder eine Sicht von Gott haben. Glauben wir wirklich, dass Gott versorgt? Ein super Titel und lässt sich so einfach sagen. Wir haben ja schon verschiedene Berichte gehört von Menschen, die sagen, ich habe das erlebt und jeder von euch könnte etwas erzählen. Aber wie ist es denn, wenn es vielleicht mal ein bisschen eng wird, ein bisschen knapp? Traue ich noch, dass Gott versorgt? Und wenn ich gerade in dieser Situation, wenn ich weiss, oh, dann zumal vor dem Erlass, ja, jetzt muss ich den anderen noch die Schulden verlassen, bin ich trotzdem bereit zu sagen, ich habe nicht ein böses Auge, das nicht mehr die Realität von Gottes sieht, ein trübes Auge, sondern ich traue Gott so viel zu, dass ich Freigebung weitergeben kann. Es gibt auch in vielen anderen Bereichen, wo wir vielleicht das Gefühl haben, ja, der andere hat es einfach besser. Wo vielleicht schon auch der neidische Gedanke da ist, der im Ursprung ist, der ja zum Teil auch so übersetzt wird. Da erlebst du, wie vielleicht ein anderer Pastor hier in der Region irgendein riesen Event aufzieht und du denkst, boah, das wetten wir auch. Oder was auch immer. Und du denkst, ja, machst ihm es fast nicht gönnen. Oder du siehst vielleicht Leute in der Gemeinde, da musst du sagen, die haben jetzt definitiv immer den Joker gezogen. Oder? Denen geht es immer nur gut. Die haben eine tolle Familie, eine tolle Frau oder einen tollen Mann. Die haben tolle Ferien, die haben den tollsten Job, den es überhaupt gibt. Tolle Kinder noch dazu. Und innerlich kannst du dich gar nicht so recht mitfreuen. Weil du wie ein trübes Auge hast, wo du musst sagen, ja, aber hey, sehe ich denn noch, wie Gott mich beschenkt hat? Realisiere ich noch, dass ich von Gott versorgt bin? Und sobald wir auf die anderen schauen und anfangen neidisch werden, dann ist das etwas, was im Inneren abgeht, wo der Text mit einem bösen Auge beschreibt, wo du plötzlich merkst, ich traue Gott nicht mehr zu, dass er es mit mir ja genauso gut meint. Und dass das nicht immer abhängig ist, ob ich jetzt gleich viel Stutz im Portemonnaie habe wie der andere, ob ich gleich viel Ferien habe, ob ich am gleichen Ort hin kann. Ich merke, die Leute lassen sich die Ferien vermiesen, weil sie auf Facebook schauen, wie es die anderen noch schöner haben. Und du hättest es eigentlich so schön, aber du denkst, ja, aber du, der hat jetzt echt die schönere Palmen am Strand, als wir sie hatten. Und du wirst das Leben nicht mehr zufrieden. Statt können zu sagen, hey, wow, entdeck doch mal, und eliminiere das böse Auge aus deinem Leben, das immer mit einem Gefühl von Mangel durchs Leben geht. Wie ich schon gesagt habe, Jesus braucht das Wort selber. Zum Beispiel in Matthäus 20, Vers 15, der geht es um den Weinbauer, der verschiedene Angestellte hatte. Die eine hat er erst eine Stunde vor Arbeitsschluss eingestellt. Und nachher gibt er aber allen den gleichen Lohn. Und auch da braucht Jesus genau den Begriff, wo er sagt, ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Hast du ein verdunkeltes Auge, das nicht mehr sieht, hey, wow, ich bekomme ja eigentlich auch genug. Auch wenn ich jetzt im Vergleich das Gefühl habe, der andere hätte ja eigentlich auch ein bisschen mehr müssen arbeiten für das. Das blöde Hin- und Her-Schauen, wo wir plötzlich merken, es macht etwas mit unseren Augen, mit unserem inneren Auge und macht uns unzufrieden. Ein anderer Text, wo wir das lesen, ist dort, wo Jesus in Matthäus 6, euer Bergpredigt, die Menschen aufruft, Matthäus 6, 19, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und nachher kommt der Text, den ich bis jetzt noch nie so richtig verstanden habe, wo ich aber plötzlich gemerkt habe, hier im 5. Mose ist wieder Schlüssel für diesen Text zu verstehen, wo Jesus Matthäus 6, 22 und 23 sagt, die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Also wenn unser Auge böse ist, wenn unser Auge nicht mehr sieht, wie gut es Gott mit uns meint. Dass ich nicht hier muss alles raffen, Schätze sammeln, wie es in diesem Zusammenhang steht. Sondern einfach darf sagen, hey, Gott schenkt mir mehr als genug. Dann werde ich leicht sein. Und wenn ich das Gefühl habe, ah, vielleicht müsste ich doch noch etwas für mich behalten, dann wird mein Auge trüb sein und es wird, mein Leib wird finster sein. In diesem Zusammenhang könnten wir auch Matthäus 5, wir werden nachher noch darauf zurückkommen, was es bedeutet, der eben Licht zu sein und nicht Finsternis zu sein. Aber wenn unser Auge böse ist, dann hat es Auswirkungen auf mein Leben. Andere werden es sehen an meinem Leben. Ich werde nicht mehr freizügig geben können, sondern wirklich gitzig und habsüchtig. Nicht einfach nur mit dem Geld, sondern vielleicht auch mit meiner Zeit, mit meinen Gaben. Weil ich immer das Gefühl habe, ich könnte zu kurz kommen. Und wo wir nicht weitergeben, habe ich ein spannendes Bild gefunden, ihr kennt es sicher alle. Ein Bild vom toten Meer. Ein Meer, wo zwar Zufluss ist gesichert, Wasser kommt rein, aber durch das, dass nichts weitergeht, ist es tot. Also es leben zwar ein paar Mikroben, glaube ich, drin, aber auch rundum, es ist tot. Es wächst nicht viel. Und da, wo in unserem Leben ein böses Auge ist, ein Auge, das nicht mehr Güte und Gnade und Grosszügigkeit Gottes sehen kann, da gleichen wir wie im toten Meer. Gott schenkt zwar, aber es verdunstet einfach so ein bisschen vor sich her, aber es kommt niemandem mehr zu gut. Und um uns herum wird es eigentlich öd und karg. Das ist eigentlich auch das, was Gott uns aufrufen will und sagen, hey, ich möchte mehr, als dass du nur ein bisschen da liegst, vor die Herren verdampfst, sondern dass du weitergehst. Und das ist nachher der andere Begriff, wo nicht ein böses Auge, sondern wo unser Text uns auch darauf hinweist, im Zusammenhang, er möchte uns ein gutes Auge geben, das eigentlich wie fängt an zu strahlen. Wo wir merken, hey, das ist wie offen für das, was Gott für uns parat hat. Das muss nicht Angst haben, dass es zu kurz kommt, sondern hat eine Sicht auf das, auf den lebendigen Gott, der uns versorgt. Und wie es der Text schon gesagt hat, jetzt müssen wir wieder weiter. Ui, da haben sie mir eine Folie rausgenommen, meine lieben Freunde von Technik. Ja, wir gehen auf die da hier zurück. Hier steht es auch drin. Dein Auge klar ist, ihr seht es hier. Jesus redet nicht nur von einem bösen Auge, sondern auch von einem klaren Auge. Kommt in unserem Text im 5. Mose so nicht vor, weil es nicht das Thema ist. Aber wo Jesus ganz klar sagt, es gibt auch ein klares Auge. Eins, das leuchtet. Eins, das auch Auswirkungen hat auf unseren Körper. Matthäus 5, 16. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie euren guten Werken sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Wenn wir ein klares Auge haben, dann ist unser Körper Licht. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Licht von der Welt heisst einfach nicht, ich bin ein guter Christ, ich mache nicht so viel Sünde. Hier in diesen Texten, wir legen die oft aus mit Licht. Du machst nicht so viel Sünde und Finsternis ist viel Sünde. Um das geht sie eigentlich gar nicht. Sondern hier geht es darum, wie werde ich sichtbar in dieser Welt? Ihr sollt euer Licht leuchten lassen vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Ein gutes Auge, ein klares Auge, das die Realität Gottes sieht, das den Gott erkennt als den, der versorgt. Das wird sichtbar in unserem Handeln, in unserem Tun. Das Christentum hat nie etwas kompliziert sein sollen. Ich merke, ab dem 4. Jahrhundert ist das Christsein kompliziert worden. Da hat man für Theologen einsetzen, da hat man für studieren. Nicht, dass das nur schlecht war, aber ich habe manchmal das Gefühl, wir haben aus dem Christsein etwas gemacht, das seine Einfachheit verloren hat. Und hier sagt uns eigentlich der Text, es geht um ein klares Auge, um ein Auge, das der Gott sieht, so wie er ist. Und dann wird etwas passieren. Wir werden gute Werke tun. Nicht, weil wir müssen, sondern weil es einfach passiert. Wir haben die Apostelgeschichte angeschaut, die ersten 4 Kapitel. Das war das, was die dort gelebt haben. Apostelgeschichte 2, 44. Die Gläubigen lebten wie in einer grossen Familie, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Sie haben das, was uns der Text im 5. Mose 15 aufzeigt, gelebt. Sie haben Freigebung weitergegeben. Sie haben nicht Angst gehabt. Oh, ich könnte zu kurz kommen. Sie haben sich investiert, aber auch mit ihren Gaben, mit ihren Zeit, mit dem, was sie hatten, für Gott zu dienen. Und sie haben gesagt, bei Gott komme ich nicht zu kurz. Und Apostelgeschichte 4, 32. Alle in der Gemeinde waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Sie haben die Ächer verkauft, weil es einem hat gemangelt und haben einander geholfen. Das ist gemeint. Das heisst jetzt nicht, dass wir heim müssen, alles verkaufen und nachher alles in einen grossen Topf fallen. Wäre vielleicht ein Thema, wenn wirklich etwas mit einem Gebäude ein Thema werden sollte, wird mich der Urs nächsten Donnerstag informieren. Dann könnte das doch noch ein Thema werden. Aber es geht letztendlich auch hier in diesem Text um etwas anderes. Ein reines, ein klares Auge ist etwas, das wir uns auch immer wieder schenken müssen. Eins, das auf die unendlichen Ressourcen von Gott vertraut und nicht nur im Kopf weiss, ich habe mal gehört, der Frank hat gesagt, Gott versorgt. Und dann habe ich noch so ein super Zeugnis gehört von jemandem, der hat auch gesagt, es hat funktioniert dort, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich klappt. Sondern, dass wir dürfen ein klares Auge haben, wo die Realität Gottes so sieht, wie sie ist. Wo wir sehen, wir haben einen grosszügigen Gott. Ein Bild, das wir dafür sehen, ist eigentlich im Vergleich zum Toten Meer, dass sie, vielleicht kennt es jemand von euch, das Kroatien Plitzwitzer Seen, ich weiß nicht, ob man es so ausdrückt, Plitzwitzer Seen. Das sind 16 Seen und die sind alle auf einem verschiedenen Niveau. Aber im Vergleich zum Toten Meer geben die weiter. Das strömt und wird durch das nicht abgestandene Sache, sondern es fließt und rundum grünt es und es lebt rundum. Und das ist das letztendlich, wo ein reines Auge, das auf Gott vertraut, das sagt, ich kann weitergeben, weil ich weiss, ich habe einen grossen Gott. Gegen aussen wird das wie durch die Werke sichtbar oder wie wir jetzt hier sehen, es lebt etwas auf im Umfeld. Ich habe mir die Frage gestellt, wie gehst du weiter? Vielleicht nicht zuletzt aufgrund der Umfrage, die wir in der Gemeinde gemacht haben, die für mich ein bisschen ernüchternd war, dass wir viele Leute, vor allem ab 30 haben, die machen einfach hier in der Gemeinde ihren Dienst, weil man einfach den macht. Aber nicht aus einer geistlichen Überzeugung und aus einer Haltung, hey, ich bin wichtig hier. Und weil Gott mich beschenkt hat, beschenke ich weiter. Sondern mehr, ja, muss ja fast irgendwo dabei sein. Und ich denke, hier sind wir eher ein abgestangener Toten, das Tod mehr als etwas, das weitergeht, wenn wir es in dieser Haltung müssen tun. Und gleich merke ich manchmal schon, es gibt viele Aufgaben, die ich vielleicht manchmal auch einfach so mache, wie ein Tod mehr, ein bisschen vor mir herdampfen. Und es muss halt einfach sein, aber wo nichts passieren kann, weil ich nicht aus dem Bewusstsein empfange von Gott und gebe das weiter, was er mir gibt. Unser Text ruft uns hier auf und sagt, willig sollst du ihm geben und dein Herz soll nicht böse sein, wenn du ihm gibst. Denn wegen dieser Sache wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinen Tun und in allem Geschäft deiner Hand. Willig sollst du geben. Ich kann mich jetzt so verschieden anschauen, was willig heisst. aber es soll nicht aus einem bösen Herz kommen, auch wieder hier aus einem verfeisterten Blick, sondern aus einem Blick raus, wow, ich komme nicht zu kurz, Gott meint es gut. Ich kann dem Gott vertrauen. Ich möchte mal fragen, wie erlebst du dein Leben? Bist du gesegnet? Und da nicht schnell antworten und sagen, ja, es ist auf alle Fälle so, ich habe ja jetzt nicht Angst, sondern vielleicht sagt der eine, ja, ein bisschen. Der andere, mega. Und einer sagt, habe ich noch gar nichts gemerkt davor. Hat manchmal schon nicht damit zu tun, wie viel ist es. Sondern hat mir Gott eine Zufriedenheit geschenkt mit dem, was ich haben darf. Oder haben wir das Empfinden, zu kurz zu kommen, zu wenig haben, alles müssen zu raffen. Eben Christ sein wird mehr eine Pflicht. Ich gebe zwar etwas, aber ja, man macht es. So leicht kann das bei uns passieren, dass wir nicht mehr aus einem Reich beschenkt, aus unserer Dankbarkeit, aus dem Wissen, wer wir in Gott haben, weitergeben, sondern vielleicht einfach, weil man es so macht, weil es noch ein bisschen zum guten Ton gehört. Und das ganze Umfeld gibt uns eigentlich zu verstehen, als Christ tust du gut, Punkt. Leute, wie manche habe ich hier schon an die Tür gehabt und gesagt, du bist hier in der Freikirche, also gib mir ein bisschen etwas. Da ist ein Rumän gekommen und hat gesagt, du, hast mir ein bisschen, also nicht der, wie hast du mir noch Stutz, sondern ein bisschen mehr wollen. Am Schluss hat er dann gesagt, ja, aber ich muss jetzt in Tessin, würdest du mir zumindest das Billett zahlen? Nachher denkst du, okay, ich bin ja Christ, muss ich jetzt oder muss ich nicht? Ich habe mir grundsätzlich gesagt, ich gebe kein Bargeld raus. Habe ich mir auch mal zum Grundsatz gemacht. Dann hatte ich aber einen, der war da und hat gesagt, er war im Auffangslager und hat gesagt, ich muss mein Kind operieren. Ich brauche jetzt Geld, für das wir das Kind hier operieren können. Dann habe ich gesagt, du hast noch einen kleineren Wunsch. Dann hat er gesagt, ja, Milch braucht. Dann habe ich gesagt, ja, da diene ich dir mit. Bin nachher am Nachmittag im Migros gegangen, am nächsten Tag mit ihm abgemacht, habe ein paar Kasten voll Milch gekauft, habe den ganzen Tag gewartet, aber er ist nicht mehr gekommen. Oder hat mir einer angerufen aus Deutschland und gesagt, er sei ganz schlimm zu Weg. Da habe ich gesagt, ja, das sei gut, er soll doch mal in seinem Umfeld schauen, ob er nicht jemanden hat. Ja, nein, er hat jetzt mir angerufen, er hat auf der Homepage gesehen und so weiter. Und nachher habe ich ihn nicht so schnell eingewilligt. Nachher hat er mich mit ein paar Bibelstellen totgeschlagen, wieso das ich jetzt muss geben. Und nachher merke ich, alle anderen wissen, was wir müssen, was wir sollen. Und so schnell tun wir vielleicht auch. Aber vielleicht nicht einfach aus dem heraus, ja, ich bin reich beschenkt, ich kann da oder dort weitergeben. Oder es war etwa vor 2 Jahren, hat einer wollte heiraten und hat 5'000 Franken gebraucht. Und hat jetzt das Gefühl gehabt, ich würde ihm seine Hochzeit finanzieren, er hat mir seine Idee und alles da gelassen. Ich muss sagen, du liebe Freunde, hast du nicht jemanden Angst? Ja, nein, weißt du, ich habe gesehen, Freikirche gut und gute Sachen und liebe Leute, und ich gesagt, ja, das ist schon klar, ich bin lieber Kerli, aber wegen dem, jetzt gab 5'000 Franken. Und für mich ist eigentlich ein Paradebeispiel in der Bibel ein Text, der uns zeigt, wie wir nicht nur weitergeben, sondern wie gehst du fröhlich weiter, wie gehst du wirklich von Herzen weiter. Und das fällt nicht dort an, dass wir einfach einen Haufen haben, sondern wir lesen das in einer Begebenheit, die für euch alle klar ist. Wenn ich euch sage, wer ist der knausigste oder gitzigste Typ in der Bibel? Keine Ahnung. Ja, der Eichhornbauer wäre auch einer, genau. Der war auch ein bisschen gitziger und knausiger, genau. Eins? Der Nahab war auch einer, der ist im Neuen Testament, der, den ich meine. Ja, der Judas war auch nicht so freigebig. Genau, jetzt haben wir den fast alle aufgezählt. Genau, der Zachäus. Das war einer, der Angst hatte, ich komme einfach zu kurz. Und er hat alles zusammengekraft und er konnte, hat alle übers Ohr gehauen, wie er nur konnte. Und seine Sicht, sein böse Auge verändert hat, allein Begegnung mit Jesus. Jesus ist, ich weiß nicht, wie lange in seinem Haus war, hat mit ihm gegessen. Und Zachäus hat dort, wir lesen das in Lukas 19, Veränderung erlebt. Und er hat gemerkt, wenn ich mit dem Jesus unterwegs bin, dann habe ich genug. Dann muss ich mir nicht das Geld klammern, sondern dann darf ich weitergeben. Und das ist ja das, was er nachher gelebt hat. Und hat grosszügig weitergegeben. Einfach, weil er plötzlich eine andere Sicht, eine andere Haltung hat bekommen zu seinem Leben und gemerkt, hey, ich darf ganz neu aufspielen in meinem Leben. Ich darf dem Gott vertrauen, dem möchte ich nachfolgen. Und wenn ich ihm nachfolge, dann muss ich nicht mehr Angst haben. Und es hat sein Herz wie befreit. Und die Begebenheit von Zachäus ist für mich eigentlich ein Schlüssel, wie wir richtig weitergehen können. Immer wieder aus dieser Begegnung raus mit Gott. Und ich frage mich manchmal, ob es nicht dort ein bisschen mangelt, dass man manchmal einfach, weil man es macht, tun und nicht aus einer tiefen, lebendigen Beziehung raus mit Gott und zu wissen, wow, der umgibt mich immer wieder, ich bin mit ihm in Kontakt, ich bin mit ihm unterwegs. Und dass es wie automatisch fließt. Wir kommen nochmal zum Toten Meer und zu diesen Seen. Wenn unser Auge dunkel ist, dann sind wir wie eine Schale. Ich muss hier meine so schönen Strahlen noch wegnehmen. Wenn unser Auge dunkel ist, dann sind wir wie eine Schale, die sich zwar mit Wasser füllt, aber wir haben Angst, dass wir zu kurz kommen. Und dann geben wir dann zwar zwischen ihnen schon irgendein Tröpfchen ab und sagen, hat ein bisschen etwas. Aber dann sind wir dann schnell wieder mit zumachen und sagen, ja, aber es ist schon nicht zu viel. Einfach gerade das, wie es mir gut tut. Aber wir sollen ja nicht einfach so gehen, sondern Paulus sagt, in 2. Korinther 9, wir sollen fröhlich geben, einen fröhlichen Geber, freiwillig geben. Es soll nicht etwas sein, das wie eine Pflicht ist. Und man muss sagen, ja, ich schütte zwischen mal etwas aus. Und wenn wir ein Hausauge haben, dann wird das ganz anders funktionieren. Wenn wir sagen, ich möchte einfach Gott zutrauen, dass er das tut, was ich brauche. Und nachher zu sagen, zuerst, was du brauchst, ist, dass du dich mal beschenken lässt. Wir sagen zwar, wir sind beschenkt, aber haben wir die Fülle in Gott erlebt, beschenkt sein, dort im, eigentlich dürfen aus dem Vollen schöpfen. Und nicht einfach aus Pflicht, sondern zu sagen, ich möchte mich in der Gegenwart von Gott immer wieder beschenken. Und wer das zulässt, der wird so fest gefüllt, dass es hier automatisch fährt, einfach drüber ausfließen. Und ihr kennt das Prinzip vom römischen Brunnen. Jetzt habe ich die erste Schale fast ein bisschen zu gross gemacht. Wie es weitergeht. Und hier wieder fährt einfach füllen. Und wenn der auch sagt, ich möchte immer wieder aus dem Beschenktsein weitergeben, dann wird es automatisch passieren und weitergehen. Für mich ist ein Bild geworden, das bei unserem Auge anfängt. Das fängt bei unserem Innersten an. Wie unser Weitergehen letztendlich aussieht. Wenn wir sagen können, wie es der Psalm 34 sagt, Vers 9, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wäre mal spannend, nachher im Kaffee auszutauschen, wie schmeckst du Gott? Wir können das im Abendmahl ein Stück weit, aber wie schmeckst und siehst du Gott? Und da, wo wir das erleben, da wird das da hier voll und wird automatisch, werden wir einfach weitergeben. Es wird wie fließen. Und Jesus selber hat das gelebt. Er selber hat immer wieder sich Zeiten genommen, hat Kranke geheilt, hat sich aber nachher wieder zurückgezogen und gesagt, ich muss zum Vater, ich muss bei ihm zur Ruhe kommen, ich will dort wieder auftanken, ich will meinem Vater Gott begegnen, um wieder zu neuer Kraft zu kommen. Das steht nicht einfach nur finanziell, sondern dürfen zu wissen, ich habe genug. Und da, wo wir in der Beziehung zu Gott immer enger unterwegs sind, immer den Gott, Jesus, mehr lernen kennen, da haben wir nicht Angst, dass wir zwischen ein Loch machen und etwas rauslassen und dann sofort wieder zutun, sondern wir können es fließen und es wird nicht zu einem Krampf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich lebe mein Leben auch nicht immer so. Dass ich muss sagen, es überfließt einfach. Ich muss sagen, ja, an gewissen Orten bin ich wahrscheinlich auch der, der einfach noch ein Loch macht und mal irgendwo etwas rauslässt und nachher wieder zumacht, statt zu sagen, hey, ich werde wieder neu gepackt und ergriffen werden, mein Auge frei machen von all dem, wo ich das Gefühl habe, ja, komme ich denn nicht zu kurz. Sondern können sagen, Gott meint es gut, ich darf loslassen. Und da entsteht Weitergeben auf eine ganz andere Art und Weise. Dort, wo du die Fülle erlebst, dort kannst du fröhlich weitergeben. Der Bernhard von Clairvaux hat einem Freund das so weitergesagt, wo er gesagt, wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle. Wenn nicht, schone dich, lass dich füllen. Und manchmal ist es so mal gut, als Christ zu sagen, ich kann jetzt gerade nicht. Sondern weil ich selber nicht gefüllt bin. Weil ich vielleicht merke, irgendwo, ich würde es jetzt mehr aus einem Druck raus machen. Sondern sagen, hey, lass mich zuerst mit Gott darüber reden und von ihm her vielleicht auch so okay bekommen. Vielleicht auch wieder dürfen anzudocken und sagen, wow, ich bin so reich beschenkt, dass ich nachher auch da frei und fröhlich weitergehe. Wo stehst du? Suchen wir die Nähe zu Gott, die er uns immer wieder anbietet. Ich möchte noch abschließen mit einer Geschichte, die mich eindrücklich hat gedacht, von einem Grossgrundbesitzer in Irland. Das ist eine wahre Begebenheit und er hat sich überlegt, er war auch Christ, hat sich überlegt, wie könnte meinen Leuten genau diese Wahrheit, kommt zu Gott, lasst euch beschenken, damit ihr die anderen beschenken könnt. Wie könnte ich das meinen Leuten klar machen? Und er hat einen Aushang gemacht und hat gesagt, nächsten Montag vom 10 bis 12 bin ich in meinem Büro. Und ich werde euch alle eure Rechnungen zahlen. Ich werde euch alle eure Schulden begleichen. Alle haben den Aushang gesehen und gesagt, wow, spannend, stimmt euch das wirklich auch? Der Montag ist gekommen, das ganze Dorf, alle sind vor dem gut gewesen, haben gewartet, haben alle ihre Rechnungen dabei gehabt. Der Gutsbesitzer mit seinem Sekretär ist gekommen. Sie sind ins Haus reingegangen, haben die Tür zugetan, die Leute warten draussen und fangen einfach ein bisschen reden und sagen, ja, stimmt es echt wirklich? Zahlt echt der wirklich alle Rechnungen? Und der eine sagt so zum anderen, ja, hast du das überhaupt nötig? Ja, nein, eigentlich, weisst ja, für mich wäre es ja nur eine kleine Sache, oder? Und nachher kommt ein älteres Ehepaar, das am weitesten weg auf diesem Besitz wohnt und sie mussten sich beide stützen. Und haben gefragt, ja, Leute, passiert da etwas? Und sie so, ja, nein, bis jetzt passiert eigentlich noch gar nichts. Und sie waren traurig, wollten wieder nach Hause gehen. Und der eine sagt, ja, es hat es aber auch noch niemand versucht. Die zwei Klapprigen sind nachher mit ihrem Stecken zu dieser Tür reingegangen. Ein Korb voll Rechnungen. Und der Sekretär hat gesagt, herzlich willkommen, schön seid ihr da. Gebt mir eure Rechnungen. Sie hat die Rechnungen ausbreitet, er hat alles zusammengezählt, hat ihnen einen Scheck über den ganzen Betrag ausgestellt. Sie wollten raus wollen, und dann sagt der Grossgrundbesitzer, wartet doch noch ein bisschen, bleibt doch da, esset noch etwas und kurz vor der 12 könnt ihr dann nachher wieder gehen. Ah, die haben sich einladen, es ist nichts passiert, kurz vor der 12 ist das Altsehepaar wieder raus. Voller Freude. Und die anderen sagen, ja, was ist passiert? Haben sie nicht gezahlt? Und sie, ja, sicher, alles gezahlt, alle Schulden. Und sie haben natürlich gerade ihre Rechnungen genommen, alle zur Tür gestürmt, der kommt der Gutsbesitzer raus. Und sie sagen, oh, hey, wir haben auch noch Rechnungen. Und er sagt, zwischen 10 und 12, ihr seid spät. Ich hoffe, dass es uns nicht mal im Himmel so geht, dass wir plötzlich merken, was wir alles nicht abgeholt haben. Was Gott für Segen für uns hat parat gehabt, weil wir irgendwo ein böses Auge, ein Auge, das Gott nicht zutraut hat gehabt und durch das nicht haben empfangen und haben können überfliessen. Eine Geschichte, die mich bewegt hat, wo ich denke, es ist eigentlich dort, fängt es an. Ich habe jetzt nicht über eine Zeit geredet, ich habe nicht gesagt, wie ihr euer Budget machen müsst. Das ist nicht um das, was es geht. Sondern ich glaube, es geht zuerst darum, wieder dürfen zu merken, ich bin echt von Gott versorgt. Und das leben wir nur wie eine Sache aus, wenn wir in der Begegnung mit Jesus, mit Gott immer wieder sind. Sonst werden wir wahrscheinlich zu Christen, die einfach punktuell irgendein Schiebchen auftun, etwas rausgeben und vielleicht manchmal schon fröhlich, aber nicht wirklich aus einem gesättigt sein, aus einem überzeugt sein, aus einem Wissen, ich werde nicht zu kurz kommen, weitergeben. Und da möchte ich an meinem Leben arbeiten, an meinem Auge, an meiner Sicht, wie nicht Gott, wie nicht die Welt sehe, damit ich zu einem echten Segen werden kann und darf selber gesegnet sein, wie es Gott immer wieder auch in seinem Wort verheisst. Wir dürfen zu Gott kommen, immer wieder neu. Das wollen wir auch in dem Lied ausdrücken, das wir jetzt noch miteinander singen vor dem Abendmahl. Mutig kommen wir vor die Thron. Mit all diesen Fehlern, die wir haben. Mit all meinen Fehlern, die ich habe. Mit all dem, wo ich manchmal mein Auge auch blenden lasse. Und nicht aus der Fülle weitergeben. Zu ihm wollen wir kommen und nachher miteinander das Abendmahl feiern. Als Empfangende, als sagen, Herr Jesus, danken dürfen wir in dir die Fülle haben. Als ein Fest, wo wir uns dürfen freuen. Jesus hat uns nicht nur ein Leben geschenkt, sondern hat uns Leben geschenkt, wo wir genug dürfen haben. Und das wollen wir auch immer wieder dankbar einfach auch gerade im Abendmahl annehmen. Stehen wir doch auf zu diesem Lied.